Also ich hätte in meinem Masterstudium ein ganz tolles Seminar zum Thema Ess- und Gewichtsstörungen und habe in diesem Kontext gelernt, wie fast normativ eigentlich körperbezogene Sorgen sind. Und ich glaube, jede Person kennt es irgendwie ein Stück weit von sich selbst, dass man körperbezogene Sorgen hat, dass man mal unzufrieden mit dem Körper ist. Und ich finde die Idee eigentlich ganz schön, im Rahmen meiner Promotion ja meinen Teil dazu beizutragen, dass langfristig auch Strategien entwickelt werden, die Personen helfen können, ein positives Körperbild zu entwickeln.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Heute das positive Körperbild mit Nicole Behrendt.
Die Berlinerin Nicole Behrendt hat in Potsdam Psychologie studiert und beschäftigt sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit der Frage, unter welchen Umständen Menschen eine wertschätzende Haltung ihrem Körper gegenüber entwickeln und welchen Effekt ein positives Körperbild auf andere Bereiche des psychologischen Wohlbefindens hat.
Also man muss sagen, dass so die Forschung zum Thema positives Körperbild zwar schon so ein paar Jahre existiert, aber eigentlich immer noch so mehr oder weniger in den Kinderschuhen oder in den Anfängen steckt. Viele Studien, die es aktuell gibt, sind querschnittlich, also korrelativ, das heißt sind so Momentaufnahmen und vor allem auch im englischsprachigen Bereich. Und es gibt bisher ganz wenig Studien dazu, überhaupt im deutschsprachigen Bereich oder generell auch in Europa. Und meine Forschungslücke ist es erstmal von vornherein Fragebögen oder Messinstrumente erstmal bereitzustellen, um bestimmte Variablen, die Facetten eines positiven Körperbildes abbilden, gültig und verlässlich zu erfassen und diese dann aber auch zu benutzen, um zu schauen, mit welchen anderen Variablen hängt es zusammen und wie kann man diese vielleicht auch durch Förderung eines positiven Körperbildes beeinflussen.
Da die Forschung zu einem positiven Körperbild bisher hauptsächlich aus dem angelsächsischen Sprachraum stammt, hat die junge Wissenschaftlerin den Fragenkatalog, den sie für ihre Forschung benötigt, zunächst übersetzt und auf die Brauchbarkeit für ihre eigenen Fragestellungen überprüft.
Da gibt es ganz klare Richtlinien, wie man da vorgeht, ganz klare Vorgaben. Und dann ist so ein erster Schritt zu schauen, erfüllen denn diese Fragebögen, die man dann übersetzt hat in die deutsche Sprache, Gütekriterien der empirischen Forschung. Also kann ich mit diesem Fragebogen wirklich das erfassen, was ich erfassen möchte? Und kann ich, wenn ich diesen Fragebogen als Grundlage für meine Forschung nehme, wirklich auch valide, also gültige Schlussfolgerungen ziehen? Und tatsächlich erfüllen sie dies und es ist ein ganz, ganz schönes Ergebnis, dass ich diese Fragebögen eben halt auch benutzen kann für weitere Fragestellungen, die ich im Rahmen meiner Promotion beantworten möchte.
Das Körperbild, erklärt Nicole Behrendt, sei ein multidimensionales Konstrukt.
Es sind viele Faktoren, die erfüllt sein müssen, damit die Wahrnehmung des eigenen Körpers positiv ausfällt.
Dazu gehört zum einen Respekt gegenüber dem eigenen Körper, aber auch eine Wertschätzung bezüglich der Funktionen, die der Körper so jeden Tag für einen erfüllt, damit man am Leben teilhaben kann und auch Spaß haben kann und auch in Interaktion mit der Welt stehen kann. Dazu gehört aber auch, dass ich ein breites Verständnis von Schönheit habe, einmal bezogen auf mich selbst, aber auch in Bezug auf andere Personen. Da sind vor allem die Forschungen gerade in Bezug auf Frauen, also dass man schaut, haben Frauen ein breites Verständnis von Schönheit, wenn sie andere Frauen sehen? Und woraus zieht man quasi ein Verständnis von Schönheit? Also es ist eher bezogen auf äußerliche Merkmale einerseits, aber auch in Bezug auf bestimmte innere Merkmale. Also beispielsweise Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, das eine Person haben kann. Dass man das eben halt auch als schön ansehen kann und das auch die Wahrnehmung der Schönheit einer anderen Person beeinflusst.
Wie sehr das Essverhalten durch die Wahrnehmung des eigenen Körpers gelenkt sein kann, haben Studien zum negativen Körperbild gezeigt, erklärt Nicole Behrendt.
Also Studien zum negativen Körperbild konnten zeigen, dass wenn ich Körperunzufriedenheit entwickle, also merke, ich möchte eigentlich schlanker aussehen, ich möchte gerne muskulöser aussehen, möchte dem gesellschaftlichen Ideal, was ich für mich selber als Ziel auch angesetzt habe, entsprechen, triggert das Verhaltensweisen, die mir helfen sollen, erstmal diesem Ideal zu entsprechen. Und dadurch fangen Personen zum Beispiel Diäten an mit dem Wunsch abzunehmen, um eben halt auch einen schlankeren, vermeintlich schöneren Körper zu haben, um diesem Ideal auch eher zu entsprechen. Das kann nachfolgend dazu führen, dass ich mein Essverhalten so sehr einschränke oder sehr restriktiv beispielsweise esse, dass ich daraus zum Beispiel auch nachfolgend Essanfälle beispielsweise ergeben können und im schlimmsten Fall daraus auch eine Essstörung. Also es ist eher, würde ich sagen, eine Folge von einem negativen Körperbild. Also gerade auch im Präventions- oder Interventionsansätzen im Bereich von Essstörungen versucht man auch, das Körperbild eher zu stärken, Körperunzufriedenheit abzubauen.
Über einen längeren Zeitraum war die Forschung zum Körperbild davon ausgegangen, dass ein positives Körperbild bereits dann besteht, wenn kein negatives Körperbild vorhanden ist.
Erst in der jüngsten Zeit hat sich die Forschung dahingehend gewandelt, ein aktiv positives Körperbild zu beschreiben.
Man kann sich das so ein bisschen auch so vorstellen, wie es bei Emotionen ist. Nur dadurch, dass ich nicht traurig bin, bin ich auch nicht unglaublich glücklich. Und ja, die Forschung im Bereich Körperbild hat sich ganz lange darauf konzentriert, eben halt zu schauen, was macht Personen unzufrieden mit ihrem Körper und wie äußert sich eigentlich ein negatives Körperbild. Die Chance, die in der Forschung zum positiven Körperbild besteht, ist, dass man eben halt versucht, neben dem Abbau von negativen Gefühlen und Gedanken gleichzeitig auch positive Gefühle und Gedanken bezüglich des eigenen Körpers aufzubauen und dadurch zum Beispiel auch Interventionen effektiver zu gestalten.
Die Einstellung ihrer Probanden zum eigenen Körper erfasst Nicole Behrendt mittels Aussagen, die die Befragten auf einer Ratingskala bewerten.
Ihre Probanden hat die Wissenschaftlerin zum größten Teil über die Universität rekrutiert.
Das Ziel ihrer Längsschnittforschung ist herauszufinden, ob die Veränderung einer Variable über die Zeit die Veränderung weiterer Variablen nach sich zieht.
Also in der ersten Phase habe ich Personen erstmal eingeladen, an der Befragung teilzunehmen. Und am Ende des Fragebogens konnten diese Personen ihre E-Mail-Adresse hinterlassen als Kontaktadresse. Und nach einem halben Jahr und nochmal nach einem Jahr wurden oder werden diese Personen nochmal angeschrieben, mit der Einladung, ein weiteres Mal an der Befragung teilzunehmen. Und dadurch kann ich eben halt im Nachhinein schauen, gibt es Veränderungen im Antwortverhalten und auch im Antwortmuster? Und da gibt es unterschiedliche statistische Methoden zu schauen. Gibt es zum Beispiel Variablen, die diese Veränderungen vorhersagen können oder auch erklären können? Und gleichzeitig kann das Körperbild oder die Art und Weise, wie die Personen Fragen zugestimmt haben oder nicht zugestimmt haben, bezogen auf das eigene Körperbild, Veränderungen beispielsweise im Essverhalten erklären. Also haben Personen, die zum Anfang eher ein positives Körperbild berichten, im Laufe eines Jahres zum Beispiel auch Veränderungen hinsichtlich des Essverhaltens oder zeigen sie eine Erhöhung adaptiven Essverhaltens.
Konkret möchte die junge Wissenschaftlerin im Rahmen ihrer Doktorarbeit herausfinden, ob die Stärkung des positiven Körperbildes sich auch positiv auf andere Bereiche des psychologischen Wohlbefindens und vor allem auf die Entwicklung eines intuitiven Essverhaltens auswirkt.
Intuitives Essverhalten bedeutet, die Hunger- und Sättigungssignale des eigenen Körpers wahrzunehmen und im Einklang mit diesen zu essen.
Ganz zentral im Rahmen meiner Promotion ist die Variable Body Appreciation. Das ist so die Variable, die meistens genutzt wird, um ein positives Körperbild zu operationalisieren, so nennt man das in der psychologischen Forschung. Also diese Variable zu nehmen als Repräsentant quasi zur Erfassung eines positiven Körperbildes. Gleichzeitig habe ich aber auch andere Variablen im psychologischen Wohlbefinden erfasst, sowas wie Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartung, adaptives Essverhalten beispielsweise. Ich habe aber auch erfasst, inwieweit ich bedingungslose Akzeptanz und Wertschätzung von anderen Personen aus meinem Umfeld wahrnehme und erhalte. Und in meiner Forschung möchte ich eben halt schauen, wie ist da zum Beispiel auch der längsschnittliche Zusammenhang. Also kann sich zeigen, dass wenn ich eine bedingungslose Akzeptanz und Wertschätzung von anderen bezogen auf meinen eigenen Körper erfahre, hat es langfristig auch positive Auswirkungen auf mein Körperbild. Kann das zum Beispiel ein positives Körperbild fördern?
Das Körperbild, ob positiv oder negativ, ist kein statisches Konstrukt.
Es kann sich im Laufe der Jahre verändern und auch durch gezielte Interventionen wieder zum Positiven beeinflusst werden, wenn das Verhältnis zum eigenen Körper zum Beispiel durch Einflüsse von außen gestört wurde.
Es gibt bestimmte Altersbereiche, die vielleicht vulnerabler sind gegenüber bestimmten Einflüssen aus der Umwelt und ja sehr vulnerabel bezüglich des eigenen Körperbildes sind. Also gerade bei dem Eintritt in die Pubertät verändert sich der Körper, es entwickeln sich sekundäre Geschlechtsmerkmale und so weiter, die auch eine Herausforderung im Umgang mit dem eigenen Körper darstellen. Potenziell ist es natürlich immer möglich, negative Einflüsse bezogen auf den eigenen Körper zu bekommen. Es ist natürlich auch immer die Frage, auf welchem Boden das quasi landet und auch wie so die sozialen Gegebenheiten um diese Person herum sind und inwieweit auch wichtige andere Personen im eigenen Leben eine Ressource darstellen, indem man weiß, dass man bedingungslos akzeptiert und wertgeschätzt wird und das auch unterstützend sein kann, dass man eher eine positivere Haltung zu seinem eigenen Körper entwickelt. Nicht aber eher in einem Umfeld, was sehr destruktiv ist gegenüber dem eigenen Körper, dem man sehr starken Druck ausgesetzt ist, vielleicht sogar negativ abgewertet wird bezüglich seines Aussehens, ist die Gefahr potenziell schon auch immer da, dass man natürlich eher nicht in der Lage ist, ein positives Körperbild zu entwickeln, vielleicht sogar noch weiter darüber hinaus ein negatives Körperbild zu entwickeln.
Als ein zentrales Element des psychischen Wohlbefindens hat das Körperbild auch Auswirkungen auf das Verhalten des Menschen.
Also ein negatives Körperbild ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor für die Entstehung von Essstörungen. Die Forschung zum negativen Körperbild besteht schon seit einigen Jahren und hat da auch ganz relevante und wichtige Ergebnisse erzielt, um zum Beispiel auch Interventionen zu entwickeln, präventiver oder kurativer Natur, um auch Personen zu helfen, die an einer Essstörung beispielsweise leiden.
Wie kann man sich diese Interventionen vorstellen?
Ein Ansatz ist zum Beispiel die Stärkung der körperbezogenen Flexibilität. Das bedeutet, dass es ganz natürlich ist, dass ich nicht unbedingt immer zufrieden oder auch wertschätzend gegenüber meinem eigenen Körper sein kann. Gerade in sehr vulnerablen Situationen, beispielsweise wenn ich negative Kommentare von meinem Umfeld bezüglich meines Aussehens oder meines Gewichts erhalte. Und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Leitet es mein Verhalten? Ich habe negative Emotionen, empfinde vielleicht auch Scham oder ja, starke Unzufriedenheit. Und lasse ich dann mich davon leiten in meinem Verhalten, dass ich zum Beispiel dadurch restriktiver esse oder zum Beispiel auch Situationen vermeide, in denen mein Körper den Blicken anderer ausgesetzt ist. Oder aber versuche ich, die negativen Gefühle, die ich habe oder auch Kognition erstmal zu akzeptieren, wahrzunehmen, aber auch zu verstehen, dass diese vorübergehend sind und vielleicht auch wieder weggehen werden. Also in dem Sinne, dass ich zum Beispiel über diese negativen Erfahrungen mit meiner besten Freundin oder mit meinem besten Freund spreche, Tagebuch führe oder dass ich eher rausgehe in die Natur, einen schönen Spaziergang mache oder sowas in der Art. Also eher selbstfürsorgliches Verhalten zeige, anstatt mich von diesen negativen Gedanken und Emotionen lenken zu lassen und destruktives Verhalten zeige.
Obwohl Nicole Behrendt meint, dass der Körper von Frauen im Allgemeinen einer stärkeren Objektivierung ausgesetzt sei, als das bei Männern der Fall ist, und daher Frauen eher dazu neigen, den eigenen Körper zu beobachten und zu bewerten,
hat sie im Rahmen ihrer Studie quantitativ keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Wertschätzung des eigenen Körpers festgestellt.
Qualitativ unterschiedlich sei allerdings die Art der Sorgen, die sich Frauen und Männer bezüglich des eigenen Körpers machen können.
Das liegt auch darin begründet, dass sich auch das soziokulturelle Ideal, was vermeintlich als schön angesehen wird, zwischen Frauen und Männern unterscheidet. Also bei Männern spielen zum Beispiel muskelbezogene Sorgen eine ganz wichtige Rolle. Viele Männer oder auch junge Männer wünschen sich einen muskulöseren Körper, der gleichzeitig aber auch wenig Körperfett zum Beispiel beinhalten soll. Bei Frauen ist es so, dass vor allem lange Zeit ein sehr schlankes Ideal vorherrschend war. Mittlerweile, so in den vergangenen Jahren, kommt so dieses Fit-Ideal immer mehr zum Vorschein. Das bedeutet, dass neben eines sehr schlanken Körpers auch ein durchtrainierter Körper erstrebenswert erscheint. Also es ist eigentlich ein schlanker Körper geblieben, der auch noch muskulös sein soll. Was wir auf jeden Fall finden konnten, ist, dass Personen, die eher einen erhöhten Gewichtsstatus haben, also eher im Bereich Übergewicht oder Adipositas liegen, im Mittel eher geringere Werte in der Körperwertschätzung erzielen. Das heißt also, dass diese Personengruppe tatsächlich eher auch eine vulnerablere Gruppe ist bezüglich des eigenen Körperbildes und dass gerade auch so Interventionen diese Personengruppen auf jeden Fall mit einbeziehen sollten oder auch die Forschung und schauen sollte, welche Aspekte könnte man adressieren, damit man diesen Personen hilft, auch eher ein positiveres Körperbild zu entwickeln.
Steht die Forschung zum Körperbild bei Frauen und Männern noch ganz am Anfang, stehen trans- oder non-binäre Menschen noch so gut wie gar nicht im Fokus der Körperbildforschung, erzählt die junge Wissenschaftlerin.
Ja, also da ist auf jeden Fall noch ein großer Forschungsbedarf. Ich kann sagen, dass so die Körperbildforschung so in ihren Ursprüngen sich sehr stark darauf fokussiert hat, warum vor allem Frauen ein negatives Körperbild entwickeln. Es hat sich jetzt auch stark auf den Bereich des positiven Körperbilds ausgedehnt. Gleichzeitig aber auch die Frage danach, wie ist eigentlich das Körperbild von Männern? Wo es noch ganz klaren Bedarf gibt, auch in der Forschung, ist zu untersuchen, wie ist es eigentlich bei Personen, die sich nicht beiden Geschlechtskategorien zuordnen lassen.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.